Die Idee ist ja schön, zu sagen, da wollen wir jemandem helfen, wollen den da rausholen. Aber es gibt ja bestimmt auch Fälle, die vielleicht nicht so ganz klar sind, wo man nicht sagen kann, das war jetzt im Wahn oder das hatte was mit der Schizophrenie zu tun.
Und ich finde ja den größten Indikator, der ist gerade noch gar nicht gefallen, für alle, die wirtschaftlich denken, die Baulandpreise in Amelsbüren sind oben geblieben. Also insofern.
Naja, also wieder eingegliedert werden kann man nur, wenn man schrittweise das wieder nach draußen kommt. Man verlernt drin das normale Leben.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, guten Morgen. Bei dir ist es ja Nachmittag, aber...
Ja. Hallo in die USA.
Ja.
Und frohe Ostern.
Frohe Ostern, mein Lieber. Das ist ja wirklich unglaublich, dass du an Ostern mal so richtig entspannen kannst, oder?
Ey, ich hab hier heute Morgen ein Freundesfrühstück veranstaltet mit Burrata und kleinen Trauben drumherum mit Olivenöl. Und ich habe so Brötchen aufgebacken, weil es ja nichts gab sonst.
Ja.
Es war, und Kaffee aufgekocht, was ja nun gar nicht meinst, dass du, als du letztes Mal hier warst, hast ja gesehen, ich habe Schwierigkeiten, die Kaffeemaschine zu bedienen.
Katastrophe, ja.
Trinke.
Ja.
Katastrophe. Und war gestern schon bei einer Familienfeierlichkeit zu Ostern. Ja, und so, ich bin richtig im Ostermodus. Ich habe auch gleich Fakten für dich über Ostern, die dein restliches Jahr erklären werden. Es ist, also deutsche Leitkultur wird ja heute ganz groß geschrieben werden.
Okay, dann ja,
werde ich bei dir
meine Mundwasserexpertise noch ein bisschen zurückstellen. Ja, ich bin in Boston. Das wird dich sehr freuen, dass ich mich in der Umgebung von lernwilligen Menschen befinde. Hat so ein bisschen Oxford-Feeling, natürlich viel, viel größer. Aber hier schauen einen auch viele junge Menschen an, die überhaupt nicht verstehen können, dass man nicht den ganzen Tag lernt. Insofern wäre das hier eine Umgebung für dich, wo du dich, glaube ich, extrem wohl fühlst. Jetzt
bist du nach Harvard gefahren, oder?
Und was jetzt heißt geht's, jetzt? Nach diesem Gespräch geht's gleich nach Harvard.
Echt?
Ja, ja. Hab da eine Tour gebucht, wo wir von einem Studenten da über den Campus geführt werden.
Aber da trittst du jetzt mit unserer Oxford-Expertise bitte entsprechend auf.
Absolut.
Also maximal wenn, selbstbewusst.
Natürlich.
Tust so, als würdest du dahin gehören, wie wir beide uns in Oxford hier auch.
Ja, du gehörtest ja ein bisschen dahin, ich ja so gar nicht. Aber also ich werde auf jeden Fall irgendwo an irgendeiner Stelle eine flammende Rede gegen McKinsey und Co. halten, ja?
Im Interesse der jungen Leute, das muss ich immer dazu sagen.
Ja, natürlich, natürlich.
Der jungen Arbeit neben dieser Nation.
Alles für die gute Sache natürlich.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ich musste im Rahmen dessen schnell lernen, auf die absolute schnellste Art, dass es ja 6 Super-Unis überhaupt auf der Welt gibt. An einer waren wir ja schon, an der zweiten bin ich heute. Also so kann man dir vielleicht sukzessive abarbeiten, ne?
Ja, da gibt's ja großen Streit, vor allem weil jetzt im asiatischen Raum so viel Geld in die Unis gepumpt wird,
dass die
Topstars der Forschung da weggehen, und das ist überhaupt eine Riesendiskussion in der Wissenschaft, weil man ja sagen könnte, nur deine Forschung alleine da im stillen Kämmerlein und die Paper, die du rausbringst und den Beitrag, den du so zum großen Ganzen lieferst, das ist das eine, aber wir brauchen dich ja auch im Vorlesungssaal vor den Studierenden, damit dein Wissen mehr wird, weil du es teilst. Und das ist in Deutschland nach wie vor ein Riesenproblem, dass die Forscher eigentlich sagen, die Lehre, die kann zwar Spaß machen und ich habe leidenschaftlich tolle Menschen in Vorlesungen vor mir stehen haben dürfen, aber ich sag jetzt mal so, bezahlt wirst du, beziehungsweise gezählt wird am Ende, wie viel Paper du raushaust, und das schaffst du eben nicht, während du diese Vorlesungen machst. Das ist ein totaler Mismatch. Und diese asiatischen, also zum Beispiel in Singapur, das ist so eine absolute Star-Uni, die dann ganz neu jetzt aus dem Boden kommen, die holen sich dann die wirklichen Topstars dieser Welt, die dann zum Teil auch einfach hin und her fliegen. Und dann machen die, da müssen die keine Vorlesung machen, sondern kriegen einfach unfassbar viel Kohle für die perfekte Forschung, wo du auch mal wieder so merkst, so Brain Drain mäßig.
Ja.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Ja, auch das ist zum Geschäft geworden, natürlich. Und es geht um das Image. Und ich bin davon überzeugt, dass in absehbarer Zeit selbst in der arabischen Welt, und da meine ich jetzt so die Emirate, Abu Dhabi, Dubai und Co., dass die auch mit viel Geld eine Elite-Uni aus dem Boden stampfen.
Ist dann immer die Frage, wie das zusammenpasst mit eher autoritären Staatssystemen.
Ja,
denn eine wirklich gute Uni würde aus meiner Sicht ja davon leben, dass sie sich von solchen Denkschulen und so vorgegebenen Mustern frei hält. Ne? Das ist
Ja, aber du kennst ja das amerikanische System, dass man eben auch auf die Spendengelder angewiesen ist. Gerade auch aus der großen Industrie. Naja, ein Riesenthema, wo wir uns nicht an Ostern verlieren wollen, oder?
Nein, um Gottes Willen. Das, Atze, ich habe auch was viel Schöneres für dich. Also erstmal muss ich noch ganz kurz davon profitieren, dass du streng genommen ein bisschen älter als ich bist. Habt ihr früher auf dem Schulhof auch Fangen gespielt?
Ja. Aber
habt ihr auch Jungs fangen die Mädchen gespielt? Oder umgekehrt?
Da war ich meistens schon raus. Okay, jetzt wird schon ein Teil meiner Probleme offensichtlich, aber bestimmt hat es das gegeben, ja.
Okay, weil das fand ich nämlich immer so geil, weil dann wurde so, welcher Junge fängt jetzt welches Mädchen und dann welches Mädchen läuft dir hinterher, sodass du so siehst, weißt du, so wenn man so in der dritten, vierten Klasse so anfängt, sich für die anderen zu interessieren, das war bei uns immer Thema. Und jetzt war ich also bei dieser Osterfamilienfeier und das Kind war, weiß ich nicht, 6 oder so,
fünf war's.
Und wir haben also Fangen gespielt an so einem Park, es war total sweet. Hat jetzt nichts mit Jungs fangen die Mädchen zu tun, sondern mit dem Wort, was sie benutzt hat, für wenn man nicht gefangen werden darf, weißt du?
Oh, jetzt bin ich gespannt.
So, also bei mir hieß das früher ganz klar Freistand.
Ach, ist mir völlig unbekannt.
Also weißt du, wenn man, wenn man irgendwo, dass man ausgemacht hat beim Fangen, okay, wenn man diese Ecke des Schulhofs erreicht, das ist quasi der Freistand. Und dann gab's, habe ich das mal bei anderen gehört, bei anderen Kindern, wo wir irgendwie zu Besuch waren in anderen Regionen, da hieß das Freio. Und das hat mich so sauer gemacht und habe ich jetzt mal nachgeguckt, es scheint tatsächlich so regional so ein bisschen wie mit Brötchen zu sein oder Berlinern, dass man die je nach Ecke unterschiedlich benennt.
Davon bin ich auch überzeugt, aber weil du ja eben einleitend gesagt hast, da profitierst du von meiner Erfahrung. Ich glaube, ich profitiere da gerade davon, dass du noch näher an der Schulzeit dran bist.
Okay, und die neuen Kids heute sagen einfach Spider-Man. Und die müssen nicht mal zu irgendeinem Ort hinkommen, um frei zu sein. Die können einfach da stehen und sagen Spider-Man. Und ich war auf 195, weil ich dachte, die Generation geht vor die Hunde. Das ist doch Wahnsinn. Wenn ein Kind heute nicht mal mehr es liefern muss, da in die eine Ecke zu laufen, wo dann Freistand oder von mir aus noch Freio ist, wo ich aber fast schon Ohrenkrebs kriege, sondern einfach sagen kann, Spider-Man. Und dann darf es nicht mehr gefangen werden. Was ist das denn?
Ja, also da sprichst du ein Thema an, da könnte ich jetzt 2 Stunden referieren, dass ich teilweise gar nichts mehr verstehe. Ich habe letztens gesehen, dass Samuel im Podcast Felix Lobrecht interviewt hat und die beiden sind so sprachlich auf einem Level. Also die Worte, die ich noch erkannt habe, waren safe und remote, aber und random, aber alles dazwischen kannte ich nicht. Aber okay.
Scheiße.
Das lässt sich ja auflösen. Wir haben gestern, so eine geschichtsträchtige Tour gemacht, hier den Freedom Trail, weil ja hier in Boston mehr oder weniger die Unabhängigkeit der amerikanischen Staaten von England erklärt wurde. Und
mit der Tea Party.
Ja, und meine Perle war semi-begeistert von dieser Tour, die ging auch lange, 2,5 Stunden. Und ich war total begeistert, also Geschichtsfakten und so weiter. Und sie meinte, kein Wunder, dass du so begeistert bist. Du hast es ja auch fast noch miterlebt.
Ja. pass auf, dann habe ich jetzt was für dich, weil mir ist aufgefallen, wir hatten ihn lange nicht.
Es
ist Zeit, gerade an Ostern,
für
ein Hoche der Woche. Also spitze deine Hocher. Und ich habe für dich Fakten zu Ostern, die mit denen du ab jetzt nicht nur die deutsche Leitkultur vorwärts treiben kannst, sondern wie gesagt auch den Rest des Jahres wirst du davon profitieren. Ich frage dich jetzt nicht fies ab, aber da ich selber damit überhaupt nichts zu tun habe, fand ich das hochinteressant, jetzt in der Beschäftigung festzustellen.
Stimmt, du bist Ostern, ja Heide, oder?
Ich bin Heide, ich bin nicht mal getauft. Ich bin als Kind immer mit den türkischstämmigen anderen Kids im, wie hieß das nochmal, Religionsüberwachungsunterricht. Also wir wurden einfach nur überwacht. Wir saßen da und haben nichts gemacht.
Ach so, auch nicht Ethik Kinder, oder so?
Ja, erst viel später. In der Richtung Oberstufe gab es irgendwie dann Philosophie.
Ja.
Aber als 5., 6., 7. Klasse, ich glaube, das hieß Überwachung. Wahnsinn. So, und dann habe ich entsprechend einiges nachzuholen, aber man unkt ja immer, dass der Deutsche, der da so gerade rumtönt, hier Leitkultur, ne,
ja, in Deutschland
und so weiter, dass der selber überhaupt nicht weiß, was eigentlich so an unseren vermeintlich so zentral wichtigen, für uns Christen wichtigen Feiertagen passiert. Deswegen für uns alle ein kleines Fresh-Up in der Felix-Lobrecht-Sprache. Vom 22. März, das ist der früheste Termin, an dem Ostern sein könnte, bis zum 25. April, was der späteste wäre, können wir also Ostern feiern. Hintergrund ist, dass die Kirche einfach, finde ich auch wieder so geil, im 4. Jahrhundert festgelegt hat, random haben sie es festgelegt, auf einen ganz bestimmten Sonntag fällt, nämlich den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang.
Ach.
Keine Ahnung, wie das sowas abläuft, ob es dann da so einen Pitch gibt und da sitzen da so ein Papst und so ein paar Kardinäle zusammen und dann sagen die, wie wäre es so, erster Halbmond nach dem Dienstag, nach, weiß ich nicht, im März und dann sagt ein anderer, nee, lass Vollmond, nee, das sieht geiler aus. Ergebnis ist jetzt also das,
ja.
Es richtet sich nach dem Mondkalender.
Ja.
Und jetzt wird's interessant,
oha.
Alle anderen beweglichen Feiertage, verhöhne mich, wenn du das eh weißt, ich wusste das so im Detail nicht, leiten sich jetzt vom Ostersonntag ab. Also Christi Himmelfahrt ist am 39. Tag nach Ostern,
ja,
Pfingstsonntag am 49. und Frohen Leichnam am 60. Tag.
Ja.
Das war dir alles so
okay. Ja, ist nicht im Detail, aber ich weiß, dass das das zentrale Datum ist, von dem sich alles ableitet. Deswegen,
ja, wenn du dich jetzt hier so aus dem Fenster lehnst, dann können wir jetzt ja ein bisschen Weltmillionärmusik einspielen, dann können wir ja quissen. Gründonnerstag, was hat's denn damit auf sich?
Oh, Gründonnerstag.
Du bist ganz normal getauft, katholisch in allen
Zeit und Zeit, stimmt, oder? Ich müsste das wissen. Warte, Karfreitag ist er gestorben, Gründonnerstag hat man dann, ist er wahrscheinlich gekreuzigt worden, oder?
Wahnsinn. Jetzt trifft dich der Blitz. Jetzt in Boston schlägt ein Blitz ein und wir beide sind in der Heidenhölle. Nein, Gründonnerstag erinnert an das Abendmahl. Das ist also der Vorabend des Todes, den Jesus noch mit seinen 12 Jüngern gefeiert hat.
Ach so, da war er noch nicht angeschraubt.
Da war er noch nicht genau richtig, weiß man noch nicht genau, woher der Name kommt. Es könnte auf das altmittelhochdeutsche Wort grunen oder grinan zurückgehen, was so viel bedeutet wie weinen bzw. wehklagen.
Okay, ne? Also da haben die noch quasi eine Party gemacht.
Richtig.
Abschiedsparty.
Ja, Füße gewaschen und Jesus wusste ja schon, er wird jetzt hier verraten. Ne?
Ja.
Ich habe mich dann gefragt, Ostersonntag ist klar.
Siehste, und da wieder Appell an alle, wofür brauchst du 50.000 Insta-Freunde? Jesus hatte nur 12 und auch da war schon ein Arschloch dabei.
So, und dann gab es einen Ostersonntag, da ist er also auferstanden.
Ja.
Jetzt habe ich mich gefragt, warum noch Ostermontag? Weil eigentlich hätte man jetzt denken können, mit der Auferstehung ist ja quasi der Höhepunkt vollzogen. Es gab zwei Jünger, die haben das Ganze nicht so ganz geglaubt, dass er jetzt auferstanden ist. Und denen ist Jesus dann am Ostermontag erschienen. Und wie jetzt also das Lukas-Evangelium berichtet, haben die dann diese frohe Kunde, nachdem sie ihn wiedergesehen haben, begeistert auch in die Welt getragen. Deswegen gibt's also auch noch den Ostermontag.
Ah ja, jetzt wo du es gesagt hast, erinnere ich mich, dass das natürlich auch die Geschichte war zum Lukas-Evangelium, weil der noch zweifelte und noch bekehrt werden musste. Aber klar, dadurch haben wir jetzt einen Montag mehr frei im Jahr.
Was sagst du denn zu der Diskussion, Feiertage zu abschaffen? Und dann habe ich das im Tagesspiegel gesehen, die Forderung, dass man, oder die Idee, wurde da diskutiert, dass man 12 freie Tage pro Jahr einfach selber random nehmen kann, wann man will.
Oh Gott, ich glaube, das wäre dann tatsächlich zu zufällig, was dann passieren würde. Das ist schon. Es geht ja auch um Identitäten. Das meine ich jetzt wirklich. Ganz egal, ob du jetzt getauft, gläubig oder wirklich so super gläubig bist. Man braucht schon Identitäten. Das geht von einer Stadt los, wo ab und zu eben so bestimmte Feste gefeiert werden, bis zum Zusammenhalt der Gesellschaft kulturell. Also da gehört für mich jetzt Ramadan auch dazu und verschiedene jüdische Feiertage. Aber
die könnten ja zum Beispiel ihre Feiertage dann im Zweifel nicht nehmen, weil die da als Einzige nicht frei haben.
Da wird man sicher über kurz oder lang, die Diskussion führen wir ja immer wieder, dass welche Feiertage abgeschafft werden, welche beibehalten werden. Und da muss man sich anpassen. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass es da auch eine Symbolik gibt.
Okay, aber die Symbolik, jetzt gerade bei dir getauft im Katholiken, mit Gründonnerstag hat es ja schon hier komplett dich in die Vorhölle geschickt. Das ist dann egal, dass wir das so gar nicht mehr parat haben?
Das ist hier sehr wichtig, ne?
Also ich wette, wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, werden dir wahrscheinlich 80, na nicht 80, aber da wird schon ein Großteil sagen, warte mal, Gründonnerstag nie gehört. Und dann noch weiter gefragt, was ist denn das, die Bedeutung davon?
Ja, und das fragst du den Erlöser, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Das frage ich den Erlöser höchstpersönlich. Also, und ich meine, ich sehe ja schon wieder die ganzen Hassnachrichten, die mich hier erreichen, wenn es irgendwie um Religion geht.
Ja, mich auch.
Wo mir immer ganz mittlerweile auch zunehmend lieb ist zu betonen, dass zum Beispiel ich für mich immer mehr klar habe, auch aus psychologischer Sicht, sich irgendwie über Glaube und auch über Religiosität lustig zu machen. Das liegt mir nicht nur fern, sondern das ist gar nicht meine Absicht. Ich hinterfrage Institutionen und habe mit der Kirche da meine Schwierigkeiten. Muss aber auch dann, was heißt ein Umdenken, aber zunehmend so feststellen, ich glaube, wenn Menschen dieses, also man könnte ja immer sagen, Glaube ist was Gutes, aber dann kommt die Kirche und institutionalisiert das so, ne? Und dann ziehen die da ihre Profite draus und weiß ich nicht was. Wenn ich mittlerweile all diese Gurus auf den Bühnen sehe, den Kirchen laufen sie davon und dann laufen sie zum Life-Coach und lassen sich von dem irgendeinen Schrott verzapfen, zum Teil unter sektenartigen Wochenendseminaren, da habe ich dann manchmal gedacht, ach Mensch, ja.
Leon, so. Wir werden hier eine Stunde füllen, wenn wir jetzt weitermachen.
Ganz schnell noch zu Ende dann, weil ich dir versprochen habe, dass du den Rest des Jahres von dieser Folge profitieren wirst.
Ganz schnell noch eben dazu. Ich könnte mir dich auch ganz gut vorstellen als, also nicht, weil du dann ans Kreuz geschlagen würdest, aber stell dir vor, ich wäre mit der Idee gekommen. Leon, wir müssen so deine Marke noch vergrößern. Das ist die gute Nachricht, die noch bessere ist. Du, Montag ist frei, aber du wirst hängen. Naja, okay, weiter.
Das ist noch nicht zu Ende gedacht, merke ich schon. Ich habe ja gesagt, du wirst von der Folge heute noch profitieren für das restliche Jahr. Christi Himmelfahrt, dann also wie angesprochen, der 39. Tag nach Ostern, so nämlich. Und das ist immer ein Donnerstag. Und das wird da gefeiert, weil laut der Apostelgeschichte Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, als ihn eine Wolke erfasste und dann hoch in den Himmel getragen hat. So. Ja. In Deutschland wird an diesem Tag, und jetzt kommt es nämlich gleichzeitig, der Vatertag gefeiert, wissen wir beide natürlich. Und jetzt, das war mir
das
neu,
stimmt allerdings.
Grundeigentümer hatten früher die Pflicht, dann einmal ihren ganzen Grundbesitz zu umschreiten, um damit ihren Besitzanspruch aufrechtzuerhalten. So, und diese Vatertagstour, das sieht heute anders aus, mit dem Bollerwagen besoffen um den Aasee ziehen. Aber da kommt das scheinbar her. Fand ich hochinteressant. Und da kannst du dir jetzt schon mal eine Notiz im Kalender machen an Christi Himmelfahrt. Erinnerst du dich an diese Folge und weißt, jetzt sind 40 Tage um, heute ist der 40. Tag.
19. Mai.
Quasi. Und dann kannst du auch die Vatertagstour erklären.
Ja, das war mir schon lange klar, dass an Christi Himmelfahrt nicht Jesus und seine 12 Zibufniks da mit dem Bollerwagen besoffen losgezogen sind. Also, dass da ein religiöser Hintergrund war, das dürfte auch dem Besoffensten da irgendwann klar sein. Naja.
Absolut. Und dann kommt jetzt noch Pfingsten als letzter Fakt zu Ostern, den wir heute noch brauchen. Der Pfingstsonntag ist nämlich der 50. Tag der Osterzeit, also jetzt wieder dieser kleine Gap, 49 Tage nach dem Ostersonntag.
Ja.
Und daher kommt übrigens auch der Name, denn Pfingsten leitet sich vom griechischen Wort, ich hoffe die Aussprache ist ungefähr richtig, Pentekoste.
Ja.
Der 50. ab.
Jetzt,
das ist dann der Tag, als der Heilige Geist den Aposteln erschienen sein soll.
Fürs Schnelle hinter die Ohren schreiben, Himmelfahrt 40 Tage, Pfingsten 50 Tage.
Richtig.
So.
Richtig, richtig.
Ja. Auch und, da wird, auch da ist der Montag frei. Und machen wir uns nichts vor, auch da wird gesoffen.
Ja. Haben wir heute alles ein bisschen anders gestaltet.
Moment. Das ist auch Ostern. Guck mal, das geht ja, Gründonnerstag, jetzt wissen wir ja, das ist der eigentliche Tag, wo man saufen sollte, weil ja da das letzte Abendmahl war. Weil besonders christlich ist, würde man dann ja auch feiern. Und er ist mitten unter uns. Das führt aber dazu, dass man mittlerweile, weil ja der Karfreitag auch frei ist, von Donnerstags bis Montags breit ist. Und ich weiß schon, wir nehmen hier im Ostermontag auf. Ich weiß schon, dass einige heute sagen, ich kann nicht mehr.
Ja.
Wie war es bei dir?
Bei mir war es ganz nüchtern alles und wie gesagt, sehr österlich draußen, entspannt, schön. Ich habe die Ostertage richtig genossen und ich bin auch mittlerweile der Meinung, ein bisschen wie du, dieses alle haben gleichzeitig frei und so eine ganze Gesellschaft fährt mal runter.
Ja.
Das hat für mich total was. Und wenn jetzt nicht jeder mehr genau weiß, wann Ostern ist oder viele Leute eben aus den Kirchen austreten oder vielleicht gar nicht mehr gläubig sind, da habe ich gar kein Problem mit und kann deswegen trotzdem weiterhin Oster feiern.
Genau. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Symbolik ganz gut ist, mit Feiertagen zu verbinden oder umgekehrt.
Ja. Letzter Schuss, weil den wirst du nie vergessen, musst dir keine Tage merken. Was soll das mit den Ostereiern? In der Fastenzeit hat man früher, also haben viele auch
Eier verzichtet. Achso, das hätte ich sogar beantworten können, ja.
Bitte dann du.
Man durfte keine Eier essen in der Fastenzeit. Man musste sie haltbar machen, hat sie gekocht, hat sie gekennzeichnet durch Farbe, um sie von den rohen Eiern unterscheiden zu können.
Sehr schön. Ach Mensch. Ja, da hast du den Gründonnerstag wieder ausgemerzt.
Ja, aber wirklich.
Unser kleiner Osterführerschein heute für unsere
Community. Warum ein Hase?
Da ist man sich nicht ganz sicher. Man hatte so die Idee, dass es erstmal ja die Henne sein könnte, die die Eier legt, aber die Henne ist wohl für Kinder, denen man ja was Besonderes erzählen möchte, zu allgegenwärtig, weil die Henne damals auf jedem Bauernhof rumläuft.
Ja.
Also hat man sich erst so ein paar absurde Tiere überlegt, ich glaube Frösche, Störche.
Alles schon dabei gewesen, ja.
Alles schon dabei gewesen, man weiß es nicht ganz sicher mit dem Hasen. Eine Idee könnte sein, dass die Hasen im Frühjahr besonders viel da sind, dass sie dann Futtersuche kommen und deswegen in die Gärten der Menschen laufen. Man ist da andersrum aber skeptisch, weil Hasen so extrem scheu sind. Also kurzum, es ist nicht ganz geklärt.
Für mich ja, aufgrund der Fruchtbarkeit sind Hasen ein Symbol für neues Leben. So, starten wir.
So. Ja. Nach diesem feuchtfröhlichen Osterfest hier zusammen starten wir jetzt, liebe Community, in eine ganz andere Richtung. Ist jetzt einfach so, würde ich sagen.
Wir haben einen Gesprächspartner.
Radio Neandertal-Übergang hinlegen.
Ja, möchte ich schon, weil ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man weiß, mit wem wir sprechen. Nämlich heute mit Professor Dr. Dieter Seifert, Chef der Christophorus-Klinik in Münster-Amelsbüren, forensischer Psychiater, ärztlicher Direktor. Dann ist ja, und das ist auch sehr zu bedenken bei dem Gespräch, was wir führen, und das zeigt auch, wie, was das für eine Koryphäe eigentlich ist. Er ist schon seit Jahrzehnten Gerichtsgutachter in spektakulären Verfahren. Er lehrt an der medizinischen Fakultät in Essen und, finde ich so super interessant, an der juristischen Fakultät in der Uni Münster. Das heißt, also die Juristerei spielt bei ihm auch immer sehr rein. Auf jeden Fall, ein Gesprächspartner, du kennst ihn ja besser als ich, auch ein sehr gut gelaunter, toller Zeitgenosse, oder?
Absolut, absolut. Und nicht nur das, sondern wirklich jemand mit einer tiefen Expertise und so einem ganz menschlichen Blick auch auf die heftigsten Taten, um die es heute auch gehen wird. Also wir werden auch die Abgründe, die Menschheit so, glaube ich, auch mit sich bringt, hören.
Ja, und wir fragen uns ja alle, wie läuft das denn überhaupt ab in so einer forensischen Klinik? Und das erklärt er uns ja heute. Genau.
Und wir freuen uns sehr drauf. Wie arbeitet eine forensische Psychiatrie?
Ja, und alle können sich noch dran erinnern. Und wir haben ihn wieder hier, unseren heimlichen Star, von dem ich, sagen wir mal, mental auf jeden Fall einen Starschnitt an der Wand habe, Professor Dr. Dieter Seifert. Und wir sprechen heute natürlich schwerpunktmäßig über Forensik, wobei so totalen Laien wie mir bei Forensik immer so ein bisschen Spannung auch mitschwingt, weil wir kennen das hauptsächlich aus der Filmwelt. Wir haben uns vor 3 Jahren sogar schon mal drüber unterhalten, dass Joker gar nicht so ein schlechter Film ist. Ja, herzlich willkommen.
Ja. Ebenso. Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ist das denn was du öfter so hörst, was Atze jetzt sagt, so Hannibal Lecter, irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Shutter Island, so diese ganzen Psychiatrie, Gummizellen, Multimörder Geschichten, die einem vielleicht erstmal aufploppen?
Ja, natürlich. Also wenn man sagt, was man beruflich macht, dann kommen häufig solche Assoziationen. Das ist eben eine gefährliche Sache, die man schon mal im Fernsehen gesehen hat. Aber der Alltag in einer Klinik sieht ja doch anders aus. Es sind keine Monster, mit denen wir zu tun haben, sondern es sind Menschen, die psychisch krank sind, psychisch gestört sind und wo wir versuchen, sie auf einen anderen Weg zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn man so in einer Klinik ist, und dann wundert man sich manchmal, wie unkompliziert, mit welcher guten Stimmung viele Patienten als auch Mitarbeiter durch die Klinik gehen, und die absolute Gefahr, die man vielleicht so vermutet, ist doch nicht so präsent, wie man eigentlich davon ausgehen würde.
Es gibt da auch Leute, die in Deutschland aktuell aber Alarm schlagen, die von ganz krassen Fällen berichten, auch von zum Teil Lebensgefahr. Sprechen wir später drüber. Erstmal, Atze, ich war ja schon mal da, das habe ich dir erzählt. Ja. Beim Dieter in der Klinik durfte diesen Alltag dort, diese Arbeit auch ein Stück weit begleiten, mir das angucken und will uns mal alle mit da reinnehmen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Man muss sich das so überlegen, man fährt aus Münster raus, wird sehr schnell sehr idyllisch, weil Münster doch in der Provinz liegt. Raus aufs Land, würde ich sagen. Es stehen dann irgendwann mindestens in meiner Erinnerung so ein paar Heuballen, wenn man euch näher kommt, so am Feldesrand, wo irgendwie Banner dranhängen, Ausgang für Mörder, aber nicht für unsere Kinder. Auch darüber müssen wir gleich sprechen. Es scheint also auch was mit den Menschen um diese Forensik herum zu machen, dass es euch da gibt. Aber erstmal ist das sehr idyllisch. Dann haben wir dieses schöne Gelände, das Gelände der Alexianer, wo man drauf fährt, alles sehr, sehr sehr schick. Es gibt einen Parkplatz. Einer ist natürlich reserviert für den Chefarzt. Der sitzt heute bei uns. Und was schon aus der Ferne auffällt, sind die hohen Mauern. Und dann so ein riesiges Tor. Ich durfte letztens mal in einem Gefängnis drehen. Ich wurde erinnert an das, wie es bei euch aussieht. Also der Unterschied von außen zwischen dem Gefängnis, Gefängnismauern und eurer Forensik ist gar nicht so ein großer. Es gibt Stacheldraht, es gibt Videoüberwachung, es gibt auch eine Pforte, wo ich dann kontrolliert wurde, Ausweis abgeben, man wird irgendwie so gecheckt und dann geht man rein. Und theoretisch gibt es auch dieses riesige Gefängnistor, wie man das im Film kennt. Ist das auch für dich so ein Gefühl, mit dem du morgens ankommst, oder denkst du dir, ach, hier sitzt zwar Stacheldraht, aber...
Ja, das wird schnell zur Gewohnheit. Also als ich erstmal in einen Knast gegangen bin, um jemanden zu begutachten, oder in eine forensische Klinik, um da jemanden mir anzuschauen, war das Gefühl genauso da. Das Gefühl verliert sich relativ schnell. Wir haben aber auch bei uns in der Klinik speziell einige Sachen so verändert, dass es nicht ganz so martialisch aussieht. Also wir haben unseren Zaun, der ist vom Land vorgegeben, vom Justizministerium vorgegeben, also 5,50 Meter hoch. Und oben ist NATO-Draht darüber, sodass das wirklich kaum zu überwinden ist, außer mit dem Kran. Also anders geht das kaum. Aber wir haben diesen Zaun einen Meter tiefer gelegt und wir haben außen und innen jeweils einen Wall gebaut, der bewachsen ist, sodass das nicht so schlimm aussieht. Und man sieht tatsächlich nur die oberen 2 Meter. Aber dieses Gefühl der Angst und Sorge und vielleicht auch Brutalität und Gewalt, das haben wir extra versucht wegzubekommen, weil wenn etwas gut in der Psychiatrie untersucht ist, dann ist es, dass die therapeutische Atmosphäre einen sehr, sehr positiven Effekt hat auf die Wirkung, ob Psychotherapie, ob Medikamente etc. in der Psychiatrie auch tatsächlich helfen und wirken. Die therapeutische Atmosphäre, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und so haben wir unsere Klinik auch aufgebaut. Also innen sieht sie schon anders aus. Wir haben ja keine Gitter an den Fenstern, wir haben viel Grün, wir haben Bäume, wir haben Bereiche, die von den Patienten gepflegt werden. Und das war uns eben wichtig, eben nicht so eine Gefängnisatmosphäre zu haben, weil das nicht positiv auf die Therapie wirkt.
Und konntet ihr damals direkt eine positive Entwicklung bemerken, als ihr so sukzessive umgebaut habt?
Ja, die Klinik ist ja neu entstanden, das muss man dabei sagen. Münster hatte bislang keine forensische Einrichtung, keine forensische Klinik, und unsere Patienten sind ja dann am 3. Juni 2011 mit dem JVA-Bus gekommen, morgens eine Ladung sozusagen, nachmittags eine Ladung, und die Klinik war voll. Ja. Also wir mussten uns vorher schon intensiv mit den Patienten beschäftigen, was ist das für ein Störungsbild, was haben sie gemacht, wie ist der Gefährlichkeitsgrad des einzelnen Patienten, welche können zusammen auf eine Station kommen, welche passen zueinander. Das heißt, da haben wir ganz viel Vorarbeit geleistet, sind in die vorherige Klinik gefahren, haben uns die Akten angeschaut, haben uns die Patienten angeschaut, um dann zu gucken, wie wir da eine möglichst therapeutische Atmosphäre schaffen. Die sollte eben auch angstfrei oder gewaltfrei eben sein, weil sonst kann man therapeutisch nicht vernünftig arbeiten.
Ihr habt Schweine, das ist, glaube ich, das muss man immer sagen. Oh Gott, hat sie geschlachtet? Du guckst so irritiert.
Nein. Wir haben sie nicht geschlachtet. Eine ist verstorben an einer sonstigen Erkrankung. Das gehört zum therapeutischen Konzept, ist allerdings nur ein kleiner Baustein. Patienten kümmern sich um die Tiere, müssen eben sorgfältig sich um sie kümmern, müssen sie füttern, müssen gucken, dass die Hygienestandards eingehalten werden, und haben so eine Art ja Beziehung zu dem Tier aufgebaut, wie wir das mit anderer tiergestützter Therapie auch machen, wobei die tiergestützte Therapie kommt nur einmal die Woche zu uns, und da sehen wir, dass Patienten manchmal leichter mit Tieren in Kontakt kommen. Echt? Als mit Menschen.
Weil das Tier so vorbehaltlos ist?
Möglicherweise, aber sie merken ja auch, zu einem Tier kann man nur dann Kontakt aufnehmen, wenn man sich vorsichtig nähert und eine gewisse Sensibilität an den Tag legt. Das wird ja im Umgang mit Menschen manchmal so ein bisschen vergessen, und mit dem Tier bekommt man, oder im Umgang mit dem Tier, relativ schnell eine direkte Rückmeldung. Das Tier schreckt zurück oder möchte nicht gestreichelt werden. Das muss man vorsichtig erarbeiten und erkunden, und wir haben ja eine auch entsprechende Tiertherapeutin, die sich genau dieser Problematik annimmt.
Das fand ich halt so eindrücklich. Ne? Das sind ja manchmal so diese Sachen, die, du sagst jetzt, es ist nur ein Baustein, aber die so hängen bleiben im Kopf, was du gerade dazu sagst. Das war mir noch gar nicht so bewusst, dass es im Prinzip darum geht, dass die Patienten bei euch einen Bezug zu diesem Tier aufbauen. Wir sagen bewusst Patienten hier in dieser Folge, weil es sind nur Männer bei euch.
Ja, genau. Es sind nur Männer. Es sind, also sie werden auch offiziell Patienten genannt, weil unsere Einrichtung eine psychiatrische Klinik ist und kein Hochsicherheitstrakt, kein Gefängnis. Und per Definition sind sie eben forensische Patienten. Und wir haben nur Männer, weil wir ausschließlich Patienten haben, die eine Lernbehinderung oder Intelligenzminderung haben. Deswegen, man muss das von der Verteilung der Geschlechter sehen, der Anteil der Frauen im Maßregelverzug ist etwa so 4-7%. Und wenn wir mit unseren 54 Patienten, wenn wir das ungefähr umrechnen würden, hätten wir 1-2 Frauen da oder 3, das Verhältnis wäre nicht gut.
Ach so, aber es gibt's schon in Deutschland, dass es gemischte Geschlechter gibt?
Ganz genau. Man baut jetzt oder man will doch gucken, dass man auch Abteilungen baut oder sogar eine eigenständige Klinik, wo nur Frauen behandelt werden.
Ah, okay.
Aber ist es denn so, dass alle Patienten, die bei euch sind, von einem Gericht, von einem Gerichtsbeschluss zu euch kamen, durch einen Gerichtsbeschluss?
Jo, das will ich auch wissen. Wer ist eigentlich genau da?
Also das ist eine entscheidende Frage, weil zu uns kommen nur Patienten, die per Gerichtsbeschluss zu uns eingewiesen worden sind. Das heißt, wer reinkommt, das entscheidet das Gericht, und zwar auf der Landgerichtsebene, außer bei Jugendlichen, da macht das auch, geht das auf der Amtsgerichtsebene. Und ob jemand wieder rauskommt, das entscheidet auch das Gericht. Wir sind sozusagen Berater des Gerichtes. Wir sind die nicht die Richter in Weiß, sondern wir sind eben Helfer des Gerichtes und müssen den Richtern unsere Erfahrung, unsere Einschätzung der Therapie kundtun. Und die Richter müssen dann aufgrund ihrer eigenen Expertise entscheiden, können wir den Patienten schon entlassen oder muss er noch drin bleiben?
Also wenn ich mir das jetzt ganz konkret vorstelle, es gibt also einen Gerichtsbeschluss, der Patient ist noch nicht bei euch, er kommt jetzt zu euch. Und wie ist das Prozedere? Der bezieht sein Zimmer und wird dann untersucht.
Genau, also wir gehen jetzt erstmal davon aus, wenn ein Patient zu uns kommt, hat er ja schon eine Straftat gemacht. Das unterscheidet uns von den normalen psychiatrischen Kliniken. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn jemand androht, dass er eine Straftat macht oder sich selbst verletzen würde, dann kann er per Psych-KG, so heißt das, eingewiesen werden. Da muss er noch gar keine Straftat gemacht haben. In den Maßregelverzug kommt man nur, wenn man eine Straftat gemacht hat. Und diese Straftat steht in einem engen ursächlichen Zusammenhang mit der psychischen Erkrankung. Das muss ein klarer Zusammenhang sein. Und dann entscheidet das Gericht, okay, der wird deswegen auch untergebracht, weil sowohl der Gutachter als auch das Gericht sagt, der ist weiterhin gefährlich. Also es ist nicht eine einmalige Tat, sondern der ist weiterhin gefährlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ähnliche Straftaten erwartet sind. Das unterscheidet sich auch bei denjenigen, die in den Knast kommen. Wenn man eine Straftat gemacht hat, dann muss man sozusagen Buße tun und wird für ein paar Jahre weggesperrt, egal ob man noch gefährlich ist oder nicht.
Kommt man danach wieder frei?
Dann kommt man danach wieder frei. Und bei uns ist das Kriterium die deutliche Besserung, die deutliche, deutliche Therapiefortschritte, dass wir sagen, gut, es ist verantwortbar aus unserer Sicht, dass wir ihn jetzt bedingt entlassen können, nennt man das, und dass er rauskommt, zum Beispiel in ein Wohnheim geht, weiterhin betreut wird. Letztendlich hat aber das Gericht die Entscheidungsgewalt dabei. Und wenn das Gericht meint, okay, die Ärzte da in der Klinik, die wollen vielleicht jetzt ihre Therapie besonders gut heißen und sagen, naja, wir behandeln so gut, dass er jetzt eigentlich raus kann, dann können die Gerichte auch sagen, nee, wir wollen lieber nochmal einen externen Gutachter drauf schauen lassen. Und das ist ganz normal, das machen wir auch. Also ich gehe auch in andere forensische Kliniken und untersuche dort Patienten, um zu gucken, wie meine Einschätzung ist.
Und hast du schon mal Nein gesagt, obwohl die anderen gesagt haben Ja?
Das kommt schon mal vor, dass man Bedenken hat, aber das ist relativ selten. Also man geht dann auch dahin oder man versucht so seine Expertise in der Weise hineinzubringen, zu sagen, wo könnt ihr vielleicht therapeutisch doch in eine andere Richtung gehen oder vielleicht habt ihr das eine nicht ganz so als schwerwiegend betrachtet oder vielleicht seht ihr auch die Probleme vielleicht zu doll und man kann meines Erachtens doch schon beginnen, erste Lockerungen durchzuführen und die Entlassung vorzubereiten.
Wir müssen, glaube ich, einmal auch mit fühlen können, was das überhaupt heißt, wenn man bei euch ist. Wir haben jetzt gerade eben so gesagt, es gibt den Gerichtsbeschluss, es gibt das Urteil, dann komme ich zu euch. Davor gab's die Tat. Und wir sprechen auch von Tat, weil da ist eine Straftat, hat stattgefunden. Ja. Wir sagen dann erst im zweiten Schritt, die Person ist nicht vollumfänglich
Schuldfähig.
Schuldfähig oder auch gar nicht schuldfähig.
Genau, schuldunfähig.
Genau, genau, aber die Tat hat stattgefunden. Ob ich das dann schuld bin oder nicht, steht auf dem zweiten Blatt. Jetzt erstmal, und ich weiß nicht, ob es jetzt einer deiner liebsten Fälle ist, aber ich erzähle ihn trotzdem, weil ich will hier so erzählen, wie ich es wahrgenommen habe. Als ich da war, ich erinnere mich an einen Mann, ich würde sagen Mitte 30, mit dem habe ich mich länger unterhalten. Und er hat mir auch sein Zimmer gezeigt. Und das ist ja auch nicht wie eine Zelle. Es ist eher wie so ein nettes Schullandheim, kann man das so?
Ja, oder Studentenwohnheim.
Studentenwohnheim, noch besser. So, und dann hatte der überall diese Dortmund-Poster und hat mir seine liebsten Spieler erklärt und so weiter. Und am Ende habe ich so angefangen, so, ich habe mich ganz normal mit dem unterhalten. Ja. Klar, diese Intelligenzminderung hast du schon angesprochen. Das heißt, du merkst, da ist jetzt jemand mit dem IQ unterdurchschnittlich. Aber das sind ja, das gibt's ja auch im Alltag, ganz normal. Und irgendwann habe ich den dann gefragt, wieso er denn hier wäre. Und dann hat er mir gesagt, ja, er hätte auf dem Spielplatz, und da musste ich schon so das erste Mal schlucken. Ja. Und dann hat er es noch weiter beschrieben, jetzt nicht besonders detailliert. Ich glaube, er wollte auch nicht so gerne drüber reden. Mit Kindern wurde dann klar, dass er eine Straftat an Kindern vollzogen hat. Und da habe ich so für mich gemerkt, okay, krass, wie jetzt in meinem Kopf so Filme ablaufen und wie schwierig das jetzt auch direkt wird, das so zu trennen, ne?
Ja.
Kann man sich, glaube ich, vorstellen.
Ja, also erstmal wundert man sich, dass viele von den Patienten, die bei uns sind, gar nicht so aussehen wie irgendwelche Schwerverbrecher. Wenn man dann nur die Straftaten sieht, und das ist ja in der Situation als Gutachter auch so, man bekommt irgendwelche Akten und liest dann die Straftaten und sagt, oh Gott, was ist das denn für einer? Das sind ja furchtbare Taten. Und das Bild des Menschen, dem man begegnet, und das, was man aus den Akten liest, das muss man irgendwie zusammenbringen. Wenn man das nicht kann, dann ist es schwer, in dem Beruf zu arbeiten, weil dann hat man natürlich besondere Vorurteile und dann kann man dem Patienten gegenüber nicht vorbehaltlos gegenübertreten. Und man muss bedenken, die Therapie unserer Patienten sieht so aus, dass wir sagen, wir wollen ihm helfen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wollen wir aber auch Straftaten verhindern. Das sieht das Gesetz so vor im Maßregelverzug. Das sind die Maßregeln der Besserung und Sicherung. Wir haben also beide Bereiche, müssen wir sozusagen berücksichtigen, letztendlich ein Spagat machen zwischen therapeutischer Zuwendung und Sicherheit schaffen auf der anderen Seite.
Aha. Und wenn du jetzt sagst, du gehst nur eine Akten durch, was begegnet dir da?
Ja, wenn man so sieht, also die Patienten, die Maßregelvollzug sind, haben tatsächlich im Schnitt schlimmere Straftaten gemacht als die, die in Justizvollzugsanstalten sind. Also der Großteil derjenigen, die im Justizvollzugsanstalt sitzen, das sind ja in der Zeit in Deutschland so zwischen 45 und 50.000, der Großteil, über 60-70%, haben Eigentumsdelikte gemacht.
Die haben irgendwie was geklaut oder einen
Betrug. Die haben was geklaut, also, dann aber schon in größerem Maße, ja, ja, oder Wirtschaftskriminalität, also nicht eben mal ein paar Eier oder irgendwie eine Flasche Whisky oder so etwas, sondern schon in größerem Maße, oder Raubüberfälle gemacht etc. Das sind 60-70% derjenigen, die im Knast sind. Tötungsdelikte sind so etwa 5-10%, Sexualdelikte auch, und der Rest verteilt sich so auf die übrigen Delikte. Und bei uns in den Maßregelkliniken hat man so etwa 20-25%, die Tötungsdelikte gemacht haben oder versuchte Tötungsdelikte, und dann Raubdelikte, Körperverletzung und vor allem Sexualdelikte und Brandstiftung. Also tendenziell kann man sagen, dass der Delikt Schweregrad der Straftaten unserer Patienten im Schnitt etwas höher liegen. Also 80% haben Gewaltdelikte.
Wenn wir jetzt mal zu diesem Punkt wiedergehen, der Patient wird eingeliefert, dann gibt es ja wahrscheinlich ein Gutachten, was vielleicht eine Intelligenzminderung festgestellt hat. Darauf werdet ihr euch ja nicht verlassen, sondern nochmal Tests wahrscheinlich mit dem Patienten durchführen. Ich habe ja hier, wenn ich mit Leon zusammensitze, jede Woche den Test einer Intelligenzminderung.
Kann ja nur so ein Spruch kommen. Du bist so ein Hund.
Da wird mir jede Woche klar, dass ich da vermindert bin. Aber wie läuft so ein Test der Intelligenzminderung ab?
Also eins ist schon mal wichtig, die Intelligenzminderung kann man zwar mit einem Test messen, wie valide das ist, also wie treffsicher das ist, das steht auf einem anderen Blatt. Man kann natürlich beim Test sich besonders doof anstellen, man kann den also nach unten manipulieren, nach oben ist es ausgesprochen schwierig. Das geht nämlich gar nicht, außer man weiß vorher, welcher Test da war und oder kommen wird, dann kann man das machen. Aber der Test, der bringt so unterschiedliche Bereiche mit sich, zum Beispiel, was man so an Verbal oder was man an Handlungsteilen hat, Und das sind Tests, die sehr unterschiedlich sind, die gut validiert sind. Man sagt ja immer, der mittlere Wert liegt bei 100 und eine Standardabweichung nach unten und oben, das ist dann alles noch im Normbereich und darüber ist dann hochintelligent oder was auch immer und darunter sind dann eben leichte Intelligenzminderung, mittelgradige Intelligenzminderung. Wir machen diese Tests, aber wir verlassen uns auch größtenteils auf unseren klinischen Eindruck. Also wir gucken, liegen die Testergebnisse mit unserem klinischen Eindruck, liegen die auf einer Wellenlänge? Passt das zusammen?
Weil ich sonst in so einem Test mich extrem dumm anstellen könnte und dann ganz zum Beispiel nicht in den blöden Knast komme, sondern zu euch, zu dem schönen Schwein und dem Wall und dem schönen Studierendenwohnheim.
Das wäre dann so eine Fehleinweisung. Und man darf natürlich auch nicht bedenken, dass viele Patienten oder nicht außer Acht lassen, dass viele Patienten oder dann noch, ich sag mal, Täterangeklagte, die im Verfahren sind, in so einer Gutachtensituation auch angespannt sind. Die kommen dahin, sind in Untersuchungshaft oder sind einstweilig untergebracht in einer anderen Klinik und jetzt kommt irgendein Gutachter, den sie nicht kennen und der unterhält sich mit denen mehrere Stunden und testet die dann auch. Und da ist man natürlich in gewisser Weise angespannt. Ja, und deswegen wiederholen wir den Test dann, wenn sie ein paar Wochen bei uns sind. Wir machen einen, ja, wir beobachten sie, hört sich so ein bisschen so an, als wenn wir dauernd auf der Lauer liegen, aber wir kriegen natürlich im klinischen Alltag mit, wie sie sich verhalten, sind sie in der Lage, sich sozusagen ja ihre Hygiene einzuhalten, sind sie in der Lage, ihr Zimmer sauber zu halten, sind sie in der Lage, ein Frühstück zu machen, in der Arbeitstherapie die einfachen Schritte zu machen und daraus ergibt sich dann ein Bild. Und dann müssen, und das ist eben sowas Typisches in der Arbeit vom Maßregelverzug, alle, die mit dem Patienten zu tun haben, müssen regelmäßig in einem Austausch sein, in Behandlungsplankonferenzen zusammensitzen und sagen, unser Patient Meier oder Müller hier in der Arbeitstherapie kann er dies oder jenes, im Sport ist er so oder so. Das sind wichtige Informationen, die zusammengeführt werden müssen.
Das fand ich zum Beispiel total interessant. Bei dieser Runde durfte ich ja auch dabei sein, dann so zu sehen, krass, mit was für einem Aufwand, mit wie vielen Köpfen und wie detailliert ihr da so einen Fall besprecht. Also wenn ich jetzt unterstelle, ihr habt das nicht gefaked, nur weil ich da war als Blick von außen, dann hatte man ja wirklich den Eindruck, okay, da ist ein Riesenteam, du als Leiter des Ganzen, aber wie du schon gesagt hast, es waren ja auch Leute aus der Pflege dann mit involviert, ja. Es waren Leute, die direkt mit dem arbeiten. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob da auch so eine Therapeutin dann zum Beispiel, die jetzt die Tiertherapie mitmacht, da saß, aber es saß wirklich eine große Gruppe und diskutiert. Ich habe das auch überhaupt da so wahrgenommen, dass ihr total daran interessiert seid, deswegen auch das Wort Patient, diesen Menschen zu helfen. Jetzt nochmal den Schritt zurück zu dem, was wir eben gesagt haben. Du liest dann aber so eine Akte und da drin steht jetzt, weiß ich nicht, schweres Sexualdelikt an Kindern wiederholt. Du hast selber auch zwei Kinder, das dürfen wir erzählen, das haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen. Was macht das dann mit einem, wenn man da sitzt und denkt, dem will ich jetzt hier als Forensik ja aber helfen?
Genau, also diesen Zwiespalt, den muss man eben aushalten als Therapeut. Ja. Das ist ganz wichtig. Man muss mit dem Patienten arbeiten können. Sonst kann man nicht vorbehaltlos in die Therapie einsteigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und man muss vor allem auch verstehen, es ist ja nicht jedes Delikt wie das andere, sondern man muss versuchen herauszuarbeiten, wieso ist es bei diesem Patienten überhaupt zu dem Delikt gekommen. Wir müssen verstehen, wieso der mit diesem Störungsbild damals zu dem Zeitpunkt genau die Straftat gemacht hat. Ist natürlich ein Unterschied, ob jemand eine zusätzlich zu der Intelligenzminderung eine schizophrene Psychose hat, in Wahngedanken verfallen ist und aus dem Wahn heraus eine Straftat gemacht hat. Das ist meistens relativ einfach zu behandeln, wenn wir die Schizophrenie behandeln, den Wahn durch Medikamente und Psychoedukation etc. ganz gut in den Griff kriegen, dann können wir recht gut feststellen, dass er in dem Bereich nicht mehr so gefährlich ist. Oder wenn ein Patient beispielsweise in eine Lebenskrise geraten ist, alleine lebt oder wie auch immer mehrere Konflikte hat, keine Arbeit mehr hat, in problematischen Beziehungen lebt, das müssen wir alles gucken. Wie ist die Delikthypothese, wie wir das nennen, wie ist das Delikt überhaupt zustande gekommen? Und wenn wir das überhaupt verstanden haben, dann können wir uns daran machen, zu überlegen, was müssen wir machen, damit dieses Szenario nicht nochmal kommt, damit das Risiko erneuter Straftaten deutlich reduziert wird.
Und gibt es einen Fall, wo du so für dich gemerkt hast, wenn das alles dein Anspruch ist, wenn das dein Ziel ist, der war besonders fordernd, der war besonders schwierig, wo man vielleicht auch mal dran merkt, ja, die Idee ist ja schön zu sagen, da wollen wir jemandem helfen, wollen den da rausholen, aber es gibt ja bestimmt auch Fälle, die vielleicht nicht so ganz klar sind, wo man nicht sagen kann, das war jetzt im Wahn oder das hatte was mit der Schizophrenie zu tun.
Doch, das haben wir häufiger. Also beispielsweise ist es gar nicht so ganz einfach festzustellen, ist das jetzt eine fixierte Pädophilie, also ist der sexuelle Drang mit Kindern Sex zu haben eine Fixierung oder ist das sozusagen eine Form von Ersatzsexualität, weil ich als lernbehinderter junger Mann nicht in der Lage bin, gleichaltrige Frauen für mich gewinnen zu können, weil die gleich merken, nee, der ist intelligenzgemindert oder was auch immer und dann hatte ich sowieso keine Chance. Also sozusagen ist das ein Ersatzpartner. Ja, und das dauert manchmal doch 1-2 Jahre, bis wir da zu einer Entscheidung kommen. Ach. Und da hilft uns manchmal auch eine antihormonelle Medikation. Im Übrigen kann man Medikamente in der forensischen Psychiatrie nur verabreichen, wenn der Patient auch zustimmt. Ja, eine Ach. Zwangsmedikation gibt es nur in Ausnahmefällen, wenn der Patient, ich sag mal, austickt, gefährlich ist, andere Patienten angreift, Mitarbeiter angreift, dann dürfen wir auch eingreifen, dann dürfen wir ihn auch zwangsfixieren oder in einen Krisenraum stecken und dann gegen seinen Willen Medikamente verabreichen, müssen das aber von einem Richter beim Amtsgericht dann genehmigen lassen. Der kommt dann nachträglich dahin. Also da ist, das wird sehr genau kontrolliert, das ist auch richtig so, damit keine Willkür da entsteht. Also ein Fall, der mir besonders gut in dem Kopf geblieben ist und der auch immer noch bei uns im Behandlungssetting ist, für den sind wir noch zuständig, obwohl der schon unsere Klinik verlassen hat, wir aber die Nachsorge machen, ist ein heute 25-jähriger Patient, der mit 16 Jahren in den Maßregelverzug gekommen ist. Es gibt auch Jugendmaßregelverzugskliniken, das sind aber relativ wenig Plätze. Das um die 400 in ganz Deutschland, während so insgesamt im Maßregelverzug 8000 sind. Und dieser junge Mann hatte eben sich an Kindern vergangen, die waren alle etwa halb so alt, so 8, 9 oder 10 Jahre alt. Und der ist dann im Jugendmaßregelverzug eine ganze Zeit gewesen und hat dort eine Behandlung bekommen. Und als er zu uns gekommen ist, war er, ich sag mal, wenig bereit, sich in die Psychotherapie einzulassen, hat aber auf der anderen Seite versucht, so Kontakt zu anderen jüngeren Patienten aufzunehmen in seinem Alter, um ja Beziehungen aufzubauen. Und wir waren uns lange nicht sicher, ist das eine fixierte Pädophilie oder ist es eben eine Ersatzform der Sexualität? Da haben wir bestimmt 2-3 Jahre überlegt und haben dann gesagt, wir geben jetzt, weil er dann bei begleiteten Ausgängen, wo er gut zu führen war, also überhaupt keine Tendenz hatte wegzulaufen, wurde dann doch recht schnell deutlich, also außerhalb unserer Klinik, dass er sehr auf Kinder fixiert war, Ach. Dass sobald wir im Bus saßen oder in der Stadt waren, er Kinder mit einer, einer geradezu Zwanghaftigkeit angeschaut hat, so dass wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind und da zunehmend sicher waren, dass das doch eine fixierte pädophile Orientierung war. Wir haben dann eine antihormonelle Medikation angefangen.
Ganz kurz, vielleicht, wir haben es jetzt so oft einfach gesagt, aber fixierte pädophile Orientierung würde bedeuten, das ist dessen sexuelle Orientierung.
Ganz genau.
So wie man also, von mir sagen würde, ich wäre heterosexuell. Und genau. An Erwachsenen interessiert.
Ganz genau. Wie so. Der Großteil der Menschheit ist heterosexuell oder auch homosexuell, aber der Großteil ist eben auf Menschen fokussiert, die etwa im gleichen Alter sind, jetzt mit dem Unterschied mal plus minus, sage ich mal. Das ist ja sehr unterschiedlich. Aber hier ist also das sexuelle Objekt der Begierde ist eben nicht nur deutlich jünger, sondern ist eben kindlich oder eben jugendlich. Und man sagt, je kindlicher das ist, es gibt ja nun auch Menschen, die sexuelle Straftaten an Kindern machen, die 2, 3 oder 4 Jahre alt sind. Und je jünger die Kinder, desto pathologischer, desto krankhafter wird das eigentlich eingeschätzt. Ja. Mhm. Und ein Großteil der Straftaten, die an Kindern gemacht werden aus sexuellen Motiven, werden allerdings nicht von den fixiert pädophilen Menschen gemacht, sondern aus Gründen der Machtdemonstration oder wie auch immer oder weil diese Menschen, die Täter, sozusagen dissozial strukturiert sind und sich sowieso das nehmen, was sie eben nehmen wollen. Die nehmen das Geld des anderen, das Auto des anderen, ohne zu fragen oder dann eben auch das Kind. Mhm. Also der Großteil, mindestens die Hälfte, muss man so einschätzen. Aber daran sieht man, wie unterschiedlich eben das Deliktszenario oder auch die Delikthypothese des einzelnen Täters ist.
Bei diesem jungen Mann seid ihr euch dann jetzt nach einiger Zeit dann aber sicher und mit dem arbeitet ihr jetzt.
Genau, und das war also eine andere Arbeitshypothese und dann haben wir eine antihormonelle Medikation begonnen, haben dem Patienten das in aller Ausführlichkeit erzählt, auch seinen Angehörigen. Auch das ist ja wichtig, man muss ja auch die Angehörigen mit ins Boot nehmen. Wenn die Eltern sich dagegen stellen, auch wenn der Patient volljährig ist, dann hat man da keine gute Basis, um sozusagen ein therapeutisches Bündnis aufzubauen.
Da mal ganz kurz, einfach, was mich interessiert, wenn so Eltern dann durch diese dieses große Tor gehen, gefängnisartige Tor gehen, durch das ich auch gegangen bin, ihren Sohn besuchen, der da jetzt sitzt mit dem Bild, ja, was du gerade beschrieben hast, kann man jetzt nicht allgemein sagen, aber wie ja, vielleicht kannst du es versuchen, wie sind die dann drauf? Sind die grundsätzlich eher empfänglich und haben dann das Gefühl, jo, hier wird meinem Kind geholfen, deswegen kann ich auch annehmen, was du jetzt gerade beschrieben hast, weil ich müsste, also die Vorstellung, dass das jemand über mein Kind mir so sagen würde, wie du es gerade beschrieben hast, das stelle ich mir wie die Hölle vor.
Genau, das ist auch schwierig, da muss man auch eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, wobei vielleicht zu dem Hintergrund von den Maßregelpatienten, die in Deutschland untergebracht sind, stammen 90% aus den untersten sozialen Schichten.
Ah, okay.
Das kann man auch so nochmal erklären oder daran sehen, dass mehr als 30-40% überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu Angehörigen hat. Die haben sich von denen abgewandt oder die hatten sowieso vorher schon gar keinen Kontakt zu den Eltern, waren in verschiedenen Wohnheimen, in Pflegefamilien etc. Die haben also ausgesprochen schlechte soziale Startbedingungen. Ja, und diejenigen, die dann übrig bleiben, davon kann man, ich glaube schon gut, mehr als die Hälfte, zwei Drittel, das hängt immer so davon ab, gut in die Therapie einbinden. Und wenn man sie gewinnt als diejenigen, die sagt, komm, wir versuchen gemeinsam den Weg zu planen, wie es hier wieder rausgeht, wollen natürlich aber unser Ziel nicht außer Augen lassen, dass wir Straftaten verhindern wollen, dann kann man viele Eltern dazu gewinnen. Aber es ist nicht in allen Fällen ganz so einfach.
Darauf muss ich nochmal einsteigen. Ich hatte noch ganz viele andere Fragen hier stehen, aber da muss ich nochmal drauf einsteigen, dass man, wenn man so ja jugendliche Patienten hat, die dann vielleicht auch keine Bindung mehr haben, und das scheint ja eine nicht unerhebliche Zahl zu sein, da ist man am Anfang doch erstmal, na, jetzt bist du schon lange dabei, aber man ist ja auch erstmal geschockt und muss sich vielleicht auch einen langen Weg überlegen, wie kann man denjenigen gewinnen? Gibt's da auch kurzfristige Einsichten, dass man sagt, naja, das wird sehr, 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 sehr schwierig?
Also man soll den Glauben und die Hoffnung dann nie aufgeben, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Wir versuchen zum Teil das so zu machen, dass wir Angehörigentreffen organisieren. Und beim letzten Angehörigentreffen waren, glaube ich, von 54 Patienten waren 12 oder 14 Angehörige da.
Ja,
daran
ja.
sieht man schon, wie schwierig das ist.
Ja, das meine
Aber ich. Das ist schon hilfreich und wir haben vielleicht einen Fall, an den ich mich auch sehr gut erinnern kann. Wir hatten einen Patienten bekommen aus der anderen Klinik, da hatte die Mutter durchgehend gesagt, du brauchst überhaupt nicht mitmachen an der Therapie, weil du bist eigentlich gar nicht der Täter, der hatte Körperverletzungsdelikte in so einem kleinen dörflichen Milieu gemacht und die anderen haben ihn immer ein bisschen angestachelt. Also sie hatte nicht ganz Unrecht, aber trotzdem hat das Gericht ihn zu dieser Unterbringung in den Maßregelvollzug verurteilt oder hat diese Unterbringung angeordnet. Und das haben wir versucht, der Mutter zu erklären, dass es nicht hilft, wenn er nicht mitmacht, weil die Gerichte dann entscheiden werden, macht nicht mit, also bleibt er nochmal ein Jahr. Jedes Jahr wird das offiziell überprüft. Und dann haben wir Folgendes gemacht, also mein Stellvertreter und damaliger Oberarzt, der leider schon im Rentenalter jetzt ist, der ist mit dem Patienten zur Mutter nach Hause gefahren und hat dort Schnitzel und Kartoffelsalat gegessen. In dem Ort, ja. Und hat der Mutter in aller Ausführlichkeit erklärt, wie er mit ihrem Sohn eben die Behandlung sich vorstellt und hat gesagt, was sie sich wünscht. Dazu muss man sagen, sie hatte vorher eine Eingabe nach der anderen an das Ministerium geschickt und wir waren vorwiegend damit beschäftigt, diese Eingaben schriftlich zu beantworten. Das war auch etwas nervig und aufwendig. Und tatsächlich hat dieser Besuch, dieser begleitete Besuch in dem Elternhaus dazu geführt, dass die Mutter so ein bisschen Vertrauen gefasst hat. Und dann konnten wir ihn mehr und mehr in die Therapie sozusagen einbinden und die Mutter auch. Und dann hat es tatsächlich, er war vor 6 Jahren schon untergebracht, hat es bei uns nur 2,5 Jahre gedauert, bis er dann eingegliedert wurde in ein Wohnheim. Da hat die Mutter ihn auch regelmäßig besucht und dann ist er auch bedingt entlassen worden und wohnt in einer externen Wohngruppe, ist in einer Gartentruppe aktiv. Also das ist, hat einen sehr positiven Verlauf genommen.
Das ist jetzt ja eine richtige Erfolgsgeschichte, ja, dann im Prinzip.
Ja, aber man sieht eben, es liegt nicht so sehr an der Art der, ich sag mal, der psychotherapeutischen Richtung, die man dann einschlägt oder der besonderen Medikation, sondern man muss immer das Gesamtbild der Gefährlichkeit eines Menschen, der biografische Hintergrund, die Lebensgeschichte mit ein oder mit bedenken, um zu gucken, wie gehen wir in der Therapie vor. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Auch wenn alles sozusagen hinter einem hohen Zaun erstmal beginnt, muss man das sehr individuell durchführen.
Wie schaffst du es denn, dass du, wir erleben dich ja hier als sehr positiven Menschen, wie schaffst du es denn eben auch bei den Abgründen, die du da siehst, deine Positivität zu bewahren?
Ja, also das war für mich, also ich habe angefangen, ich habe ja nicht von vornherein begonnen in einer forensischen Klinik. Also ich habe meine Ausbildung hier an der Universität Münster gemacht in der Allgemeinpsychiatrie und bin dann ins Forschungsinstitut für forensische Psychiatrie gegangen, habe also erst Forschung gemacht ab Anfang der 90er Jahre und da war ich mehr als 1,5 Jahrzehnte und mache das jetzt 12 Jahre. Das heißt, ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Fachbereich forensische Psychiatrie beschäftigt und auch mit dem juristischen Bereich. Bin sehr im Austausch mit den Jurastudierenden oder den Kriminologen und Richtern und habe dann erst die Klinik gemacht, also mit der Erfahrung der Allgemeinpsychiatrie und mehr so dem wissenschaftlichen Zweig, so dass man, ich glaube, als ich angefangen habe, war ich eben auch schon Ende 40, dass ich auch mit einem realistischen Blick daran gegangen bin und nicht gesagt habe, wir können nun alle heilen und für ungefährlich erklären, sondern dann eben auch einschätzen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Mittlerweile sagt man sowieso nicht, wenn die jetzt, die sind im Mittel so 6 bis 8 Jahre untergebracht, so jetzt ist er gesund, jetzt kann er entlassen werden, sondern wir kümmern uns danach, wenn sie aus dem stationären Setting rausgehen, intensiv darum und machen so eine Art Risikomanagement. Also was braucht der Patient? Beispielsweise, er geht in ein Wohnheim, er braucht eine betreute Wohneinrichtung und eine Arbeitsstelle, er braucht Medikamente, er braucht regelmäßig Besuch der externen Therapeuten und da versuchen wir eben, ein Management für ihn zu organisieren außerhalb der Klinik und können dann, wenn wir sehen, es geht in die falsche Richtung, ihn notfallmäßig auch wieder zurückholen oder die Gerichte informieren, dass wir sagen, halt, das scheint uns gefährlich.
Okay, und ich weiß jetzt nicht, ob das für dich in eine falsche Richtung geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so an mir jetzt kleine Sachen verändern will, ich bin jemand, der sich mit Sachen manchmal zu sehr stresst und dann sollte ich auch mal 5 gerade sein lassen so. Und dann merke ich, okay, das ist jetzt was, da muss ich nicht eine 180-Grad-Wende hinlegen, aber das wäre besser, wenn ich das ein bisschen anders machen würde. Ein anderes kleines Beispiel, ich bin heute Morgen joggen gewesen, weil ich so gemerkt habe, ey, du hast dir vorgenommen, pro Woche mindestens 2, gerne lieber 3-mal so eine kleine Sporteinheit. Letzte Woche habe ich nur 1 geschafft. Dann dachte ich, heute Montag gisse. Und das sind so Sachen, wo ich so merke, boah, selbst kleine Veränderungen sind oft schon richtig schwer. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre jemand, der immer wieder Verbrechen begeht, der vielleicht eine Vergangenheit mit sich durchs Leben schleppt. Du hast das eben schon angedeutet, ich finde, da wird einem ja auch, also wenn man sich mal mit Menschen beschäftigt hat, denen es nicht so gut ging im Leben, wird einem ja direkt ganz anders. Ich habe so einen richtigen Rucksack noch auf den Schultern. Wenn ich mir das alles vorstelle, dann stelle ich mir es unglaublich schwer vor, mich grundlegend zu verändern. Zeit ist ein Faktor, haben wir gerade schon rausgehört, wenn du sagst, 6 bis 8 Jahre sind die Menschen im Schnitt bei euch. Wo setzt ihr noch an? Wo würdest du sagen, so schaffen wir das, jemanden wirklich zu einer Kehrtwende zu bringen oder sind das eher Kurskorrekturen?
Ich würde eher sagen, es sind Kurskorrekturen mit den Überlegungen, was wir aus therapeutischer Sicht von außen ändern müssen, um frühzeitig und gut kontrollieren zu können, ob jemand auf die schiefe Bahn gerät danach. Es ist eine Art Nachreifung, Also wirklich Kurskorrektur nur, dass man jemanden um 180 Grad ändert, das ist, glaube ich, nicht machbar. Und das sollte man dem Patienten auch sagen und gucken, wir können es versuchen, gemeinsam zu überlegen, wo, wie wir das Risiko bei dir mindern, dass du nicht wieder straffällig wirst. Ja, also wir geben die Verantwortung schrittweise an den Patienten ab. Ich sag mal, so ein Beispiel, was man aus der Verhaltenstherapie ganz gerne macht, so ein Ampelsystem und sagen, wenn du so und so läufst, das ist grün, aber wenn die und die Verhaltensweisen bei dir deutlich werden, dann ist das, da springt die Ampel auf gelb.
Was wäre das?
Ne? Ja, also beispielsweise sollte ein Pädophiler, sollte gucken, dass er nicht ins Schwimmbad geht, alleine, ohne Kontrolle, ohne Begleitung, nicht auf den Spielplatz geht, solche Verhaltensweisen ändern, er sollte keinen Fußballtrainer für die F-Jugend oder E-Jugend sein oder so etwas. Also Risikokonstellation frühzeitig erkennen und dagegen zu steuern, dagegen zu halten. Und seine Steuerungsfähigkeit, das ist ja auch der juristische Begriff dazu, das geben wir dem Patienten und die Verantwortung zunehmend zurück. Und das ist etwas, was eben ein langer Nachreifungsprozess ist.
Ja, ja. Jetzt haben wir anfangs darüber gesprochen, dass viele Patienten mit einer Intelligenzminderung eben bei euch sind. Und dann ist es doch ja exorbitant noch schwieriger. Da
genau, musst du etwas schwieriger.
Und eine Impulskontrolle auch, oder?
Genau. Die Behandlung sieht ja nicht nur vor, dass wir versuchen, über die Gesprächsebene da Veränderungen beizubringen. Wir sehen ja auch, dass viele, die impulsgesteuert sind, von einer gewissen Medikation auch profitieren. Ja, oder zum Beispiel Entspannungsübungen oder worauf wir viel Wert legen, ist, dass Patienten lernen, eine Tagesstruktur hinzubekommen.
Ja.
Man wundert sich ja, also normalerweise hat man ja eine einigermaßen funktionierende Tagesstruktur. Ne? Man steht morgens auf, geht ans Meer in den USA oder sowas. Und dann
das, auf wen spielst du da an?
Ja, das will geplant sein, das will geplant sein.
Ne, also solche Sachen, aber so Arbeit regelt auch ein Stück weit das Leben oder Schule oder wie auch immer. Und viele unserer Patienten haben das ja gar nicht. Und bieten wir ihnen die Möglichkeit, Tagesstruktur zu machen. Es fängt wirklich ganz banal an, morgens um 7 aufzustehen, das Zimmer zu machen, zu duschen, frühstücken zu gehen, dann in die Arbeitstherapie, dann Sport, dann Musiktherapie, Gespräch. Und dann haben wir uns auch gesagt, na, das Leben darf ja nicht nur aus Arbeit bestehen.
Dann
haben wir uns sowas überlegt und das haben wir dann etwas hochtrabend wissenschaftlich prosoziale Freizeitaktivitäten genannt. Also was machen sonst unsere Patienten, die aus den untersten sozialen Schichten kommen, größtenteils, die hängen ab vom Fernseher oder Internet oder am Brunnen und trinken Pulle Bier oder sowas. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen Musiktherapie, wir machen Sportkurse, wir machen Fahrradfahren, Inlinerfahren in so Gruppen, das macht ja auch nochmal Spaß. Oder wir machen Aktivitäten, fahren in Zoo oder so etwas. Das haben ja viele gar nicht, die kennen das gar nicht. Ja, also wenn man dann so sieht, was die alles gar nicht kennen, und das muss man eben erarbeiten, und da wäre schon viel gewonnen, wenn sie nachher draußen sind, einiges von diesen Freizeitaktivitäten übernehmen. Na, das muss nicht so vorgeplant sein mit 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr einmal um Aasee laufen oder sowas. Es muss einfach das Bedürfnis dafür erweckt werden.
Ich merke so, dadurch, dass ich mich jetzt schon lange mit dem Thema beschäftige und halt natürlich auch durch die Psychologie da einen Zugang zu habt, das ist so, wenn du das jetzt beschreibst, in meinem Kopf ein ganz großes Herz für Menschen gibt, die einfach nicht das Glück hatten, wie ich als Lehrerkind geboren worden zu sein, die vielleicht noch andere Schicksalsschläge mit reinbekommen haben. Und am Ende des Tages muss man ja auch klar sagen, auch wenn es viele Faktoren sind, die zu einem schweren psychischen Störungsbild beitragen, Pech ist ja auch einer. Und dann hast du diese psychische Störung und dann passiert eine Straftat aus dem Wahn heraus. Jetzt, und ich weiß, das ist für viele noch viel heikler, das Thema, aber jetzt hast du diese sexuelle Orientierung, die krankhaft ist, und dann musst du damit aber irgendwie klarkommen und leben. So, da habe ich einen ganz großen Anteil in mir, der halt sagt, ja, und mit diesen Menschen muss man arbeiten, das sind Menschen. Aber ich habe eben schon die Heuballen angesprochen, wenn man bei euch in Richtung des Geländes fährt. Ich war ja letztens nochmal da, da habe ich sie nicht so sehr wahrgenommen, ehrlich zu sein. Es war aber auch schon dunkler, keine Ahnung. Was erwiderst du Menschen, die jetzt sagen, aber es sind Verbrecher und sie haben ja irgendwie wem was angetan und dass wir jetzt die da therapieren wollen, denen helfen wollen, ist ja nett, aber wieso werden die nicht bestraft? Jetzt dürfen die Inliner fahren und, wie hast du gesagt, prosoziale Freizeitaktivitäten machen, nachdem sie morgens Töpfern waren und mit den Schweinen gearbeitet haben, und dann würde die das Arbeiten schon in Anführungsstriche setzen. Was erwiderst du?
Also wir haben versucht, durch Aufklärung, ich sag mal, so Defizite oder falsche Vorstellungen so auszuradieren oder vielleicht ein bisschen zu verändern. Die Bürgerinitiative hatte damals sehr dagegen gekämpft, hat dagegen geklagt und hatte dann wirklich eine Vorstellung von Schwarz und Weiß.
Also dass es diese Forensik gibt, ne?
Also Forensik gibt es, ja. Und wieso bei uns, ne, das ist ja dieses St. Florians Prinzip, gerne irgendwo an der holländischen Grenze, aber nicht in unserem schönen Amelsbüren.
Das war holländische so Grenze finde ich eine schöne Verortung. Ne?
Also irgendwo oder auf einer Insel, ne, das ist ja dann auch die Vorstellung. Und dann haben wir gesagt, na ja, okay, aber das ist auch unsere gesellschaftliche Aufgabe, dass wir Menschen, die so am Rande der Gesellschaft leben und die auch so schwere Startbedingungen haben, irgendwie teilhaben lassen an unserem sonstigen gesellschaftlichen Leben, und haben eben erklärt, was das ist, was ist eine psychische Erkrankung, wie kommt man dahin, dass man dafür nichts kann, haben also sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht. Das hat aber nur bedingt geholfen gegen die Ängste. Ängste sind ja häufig irrational. Das, da kommt jetzt so ein Verbrecher, den habe ich bei Netflix gesehen oder wie auch immer. Da habe ich große Angst, da habe ich Sorgen um unsere Kinder. Und da haben wir versucht, sehr viel Aufklärung gemacht. Wir machen ja so ein Forensikforum. Du warst ja auch schon einmal da, freundlicherweise. Und das machen wir jetzt im 21. oder 22. Jahr und haben alles so, was Rang und Namen hat, in der deutschen Forensik auch schon dort gehabt, um aufzuklären. Das bringt einen Teil. Aber was noch mehr gebracht hat, war, dass wir unmittelbar Nachbarn eingeladen haben. Einmal im Jahr, das ist übrigens der einzige Tag, wo es dann auch Alkohol bei uns in der Klinik gibt, da haben wir mit den Nachbarn Bier getrunken und gegrillt und denen erklärt, wie wir arbeiten. Haben denen auch Patienten vorgestellt, die bereit waren, sich da eben auch zu setzen. Das hat, glaube ich, die Berührungsängste deutlich verändert. Und irgendwann war da nochmal so ein Dreh, als die gesehen haben, naja, wir können das gerichtlich nicht verändern. Dann haben die gesagt, gut, jetzt ist die Klinik da, dann macht mal Folgendes, behandelt die mal so richtig gut und wenn die richtig gesund sind, dann könnt ihr sie entlassen. Das wiederum bedeutete für uns, dass wir die Aufklärungsarbeit nochmal anders auch gestalten mussten und sagen, naja, also wieder eingegliedert werden kann man nur, wenn man schrittweise das wieder nach draußen kommt. Man verlernt drin das normale Leben. Ne, man kann das im Fernsehen sehen oder man kann natürlich auch Zeitungen lesen, aber man muss draußen die Welt verstehen. Wenn man überlegt, was in 3-4 Jahren sich so alles ändert, allein wie man ein Busticket nimmt, ob man das mit einer App macht oder wie auch immer, das verlernen ja viele. Und deswegen müssen wir die Patienten nach draußen begleiten und das sind ganz, ganz viele Schritte. Also je kleinschrittiger der Weg nach draußen, desto geringer auch die Rückfallzahlen. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch ganz gut untersucht. Wir wissen, dass, also wenn man bedenkt, dass ja 80% aller Maßregelpatienten schwerwiegende Gewaltdelikte gemacht haben, dann, wenn wir das sehen, es gibt eine Langzeituntersuchung über 1,5 Jahrzehnte, etwa ein Drittel wären nach innerhalb von 1,5 Jahrzehnten wieder rückfällig. Und dann muss man natürlich differenzieren, was sie für Delikte gemacht haben. Schwerwiegende Delikte, Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten oder Sexualdelikten machen etwa 10-12%.
Also ihr habt 100% bei euch, von denen sind 80% sowieso nur relevant jetzt, weil diese schweren Verbrechen begangen haben, die anderen 20 sind irgendwie andere.
Ja.
Und von diesen 80% innerhalb von 15 Jahren
12%.
12% machen wieder was.
Aber nicht nur unsere Patienten, sondern in Deutschland. Das war eine Studie über 23 Kliniken. Und
da ist man stolz oder sagt man, das sind ja immer noch Tausende?
Was heißt stolz? Also man muss einfach sagen, was ist realistisch? Und es gibt natürlich keine Vergleichsgruppe. Ne? Die Vergleichsgruppe im Knast, das sind Menschen, die voll steuerungsfähig waren und die auch andere Delikte gemacht haben und die werden dann entlassen, wenn sie die Strafe abgesessen hat. Aber da sind schwerwiegende Delikte zwischen 50 und 80% im Vergleich zu 10 zu 15%.
Die sind so viel höher dann.
Die sind deutlich höher. Okay. Das heißt, in irgendeiner Form kann Maßregelvollzug die Gefährlichkeit dieser Menschen doch deutlich reduzieren und macht letztendlich das Leben draußen oder in Deutschland sicherer. Ne? Und wenn man so sieht, also bei uns in Amesbüren, das ist nun kein Hotspot der gefährlichsten Kriminalität. Das ist in anderen Städten. Das ist sogar weltweit mal untersucht worden. Also wenn man so sagt, ein Delikt, wenn man das so als Norm nimmt, ein Tötungsdelikt pro Großstadt, sieht man, das wäre so ungefähr Berlin oder Frankfurt. Wenn man das als Vergleich nimmt, dann ist Caracas, hat glaube ich 200 oder so. Also in anderen Ländern, in bestimmten Städten ist das Risiko, oder Mexico City getötet zu werden, einfach wesentlich höher, während auf dem Land oder in Zürich ist da auch so eine gewaltfreie Stadt weitgehend,
ja,
da liegt das Risiko niedriger oder auf der Landebene oder in der Provinz. Es sind viele Faktoren, die man bedenken muss hinsichtlich Kriminalität. Und wir würden beispielsweise, wenn ein Patient bei uns im Rotlichtmilieu groß geworden ist und dort, ich sag mal, eine Anstellung als Türsteher oder sonst irgendwie hatte oder sonst irgendwelche Straftaten gemacht hat, den würden wir da ja nicht wieder eingliedern, sondern wir würden sagen, dein ganzer Bereich, wo du hingehst, der muss anders aussehen. Wir sehen, diese Gegend ist nicht gut für dich und jetzt gucken wir mal, was gibt es für Alternativen, und möglicherweise ist dann eben das schöne Münsterland oder Niedersachsen oder auch manchmal auch holländische Grenze, was Ideales für ihn. Ne?
Und dann einen Podcast machen.
Ja, aber man merkt schon, auch auf Stichwort Podcast, man merkt ja schon, indem dass du es erklärst, wie man sich noch mehr entspannt, was das Thema angeht. Und ich finde ja den größten Indikator, der ist gerade noch gar nicht gefallen, für alle, die wirtschaftlich denken, die Baulandpreise in Amelsbüren sind oben geblieben. Also insofern...
Ja, aber das, also da sprichst du einen schönen Punkt an. Als ich noch in Essen an der Uni war, kriegte ich einen Anruf von einer jungen Familie, die sagten, ja, wir hätten jetzt ein Grundstück gekauft in Amelsbüren und sie würden hätten jetzt erfahren, dass demnächst eine Forensik da kommt, was das dann bedeuten würde. Tatsächlich sind die Grundstückspreise dort nicht besonders gefallen. Aber das ist tatsächlich auch ein Aspekt. Ne? Also auch Politiker, ich habe ja in der Zeit nun einige Diskussion mit Politikern gehabt, und worauf Politiker Wert legen, das ist dann auch sehr unterschiedlich. Es gibt auch den einen oder anderen Politiker, der meint, also ich kriege nur eine Stimme vom Volk, wenn ich sage, es wird alles sicherer auf dieser Welt. Und mit Sicherheit versucht man dann eben auch Stimmen zu gewinnen.
Bevor du uns erzählst, wie das mit dem Mann ausgegangen ist, wo ihr diese hormonelle Therapie gestartet habt. Eine Sache, die mir noch wirklich am Herzen liegt, wenn man sich mit dem Thema Forensik in Deutschland beschäftigt, die Schlagzeilen, die man findet, die sind heftig. Abgeschottet, vergessen, ignoriert, psychisch kranke und suchtkranke Menschen, die straffällig geworden sind, werden in forensischen Kliniken untergebracht. In 9 Bundesländern sind die Kliniken überfüllt. Patientinnen leiden, Pflegekräfte werden angegriffen. Psychiatrien in Sachsen-Anhalt voll. Immer mehr psychisch kranke und suchtkranke Straftäter werden eingewiesen. Experten warnen vor den Folgen für die Therapie. Grund für den Mangel ist, dass Gerichte immer mehr Täter in die Spezialeinrichtungen einweisen. Es gibt noch viel mehr solcher Schlagzeilen. Maßregelvollzug platzt aus allen Nähten, dann Panorama und ich glaube Süddeutsche Zeitung haben zusammen recherchiert, berichten von einem Fall, Entschuldigung, Zeit Online, wo eine Pflegerin, eine Ärztin angegriffen wird mit einem Messer von jemandem, wo sie sagt, der wollte mich umbringen, und man hört so ganz viele wirklich schreckliche Zustandsbeschreibungen. Du hast eben auch davon gesprochen, dass es 8000 Plätze in Deutschland sind. Ja. Ich lese dann hier von Schätzungen, dass aber deutlich über 10.000, manche sprechen von 12.000 Menschen untergebracht werden müssen. Wie ist der Stand? In Amelsbüren alles beschaulich und schön, so war es mein Eindruck dort. So schilderst du es. Guckst du auch auf ganz Deutschland?
Ja, natürlich. Also 8000 sind nach Paragraph 63 untergebracht, also die psychisch Kranken im engeren Sinne. Wenn man die Suchtkranken dazu nimmt und diejenigen, die vorläufig untergebracht sind, also wie Untersuchungshaft, dann kommt man auf 14.000. Diese Zahl, die stimmt für Deutschland. Und das hat zugenommen. Und natürlich muss man sich vor Augen führen, also eine vernünftige Behandlung in Maßregelvollzug geht nur, wenn das auch mit ausreichend Personal, was nicht nur von der Zahl ausreichend ist, sondern auch von der Ausbildung ausreichend ausgebildet ist, wenn man die zur Verfügung hat. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also wir hatten tatsächlich auch jetzt in der Endphase von Corona und kurz danach eine sehr schwierige Situation, weil wir einen hohen Krankenanteil hatten, was möglicherweise an Corona lag oder weil der eine oder andere auch überlegt hat, mache ich vielleicht doch noch was anderes im Leben. Und das war eine schwierige Phase und das hat sich sofort wieder gespiegelt in den Auseinandersetzungen auch mit den Patienten. Wir haben Gott sei Dank keine schwerwiegenden Verletzungen bei Mitarbeitern bislang in den 13 Jahren jetzt gehabt. Das finde ich sehr gut. Wir haben aber auch den Vorteil, du kennst ja unsere Klinik, Leon, wir haben 54 Patienten auf 6,5 Hektar. Wir haben also sehr viel Freiraum. Wir haben sehr viel Grünes dabei und das haben wir damals eben, ich hatte ja dann auch selber mitgestalten können und habe gesagt, Patienten brauchen auch einen gewissen Raum, um somit die Aggressivität sozusagen umleiten zu können. Das ist nicht überall der Fall, das Geld ist knapp und natürlich ist es für Politiker schwer zu sagen, lieber Steuerzahler, Forensiken kosten jetzt so ungefähr 300, 320 Euro pro Tag pro Platz, das ist viel Geld, ungefähr das Doppelte vom Gefängnisplatz. Und wir haben jetzt nicht mehr so viel Geld. Ich frage mal meine Wähler, sollen wir das Geld für krebskranke Kinder ausgeben oder für Sexualstraftäter im Maßregelvollzug? Wenn die Diskussion auf dieser Ebene geführt wird, dann hat man natürlich gar keine Chance. Und man muss ausgebildete, gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter haben, um diese Arbeit machen zu können. Und dann geht es auch. Aber dafür braucht man ausreichend Mitarbeiter. Und es ist doch immer wieder erstaunlich, also jetzt sind wir so aus dem Wellental raus, seit wenigen Monaten, wo wir genügend Bewerbungen haben im Pflegebereich.
Ach, tatsächlich.
Das ist ja so, das ist ja so doch die schwierige Situation. Und uns unterscheidet, ich sag mal, von den anderen Krankenhäusern, an der Uniklinik hat man Station dicht gemacht, OP-Säle dicht gemacht, weil man nicht die Mitarbeiter hatte. Das können wir nicht. Wir können nicht sagen, die eine Station, da gehen die Patienten nach Hause, weil sie gefährlich sind. Sie müssen da bleiben. Also wir können nicht einfach eine Station dicht machen. Ja, das konnten andere Krankenhäuser.
Das heißt, und bei euch wird dann der Druck eigentlich höher.
Also der Druck ist dann höher. Ja. Aber interessanterweise haben wir im eng therapeutischen Sinne, was Psychologen, Ärzte, Sozialarbeit angeht, überhaupt keinen Mangel. Das liegt aber größtenteils daran, dass wir natürlich, Standort Münster ist natürlich ideal, eine schöne Stadt und mit vielen universitären Einrichtungen. Und die anderen forensischen oder viele der forensischen Kliniken sind ja sonst am Rande der Welt irgendwo am Niederrhein oder im westfälischen
Solingen.
Nee, da das zu krass. Ja. Übertreib es nicht.
Und da ist natürlich schon schwieriger, Mitarbeiter zu bekommen.
Aber ich denke jetzt gerade, mich würdest du doch als Politiker mit der Zahl holen. 12% von unseren Leuten werden in 15 Jahren wieder, machen die wieder eine schlimme Straftat.
Ja.
Und bei denen, die aus dem Knast kommen.
Über 50.
Ja. Über 50.
Ja.
Da hättest du doch ein Riesenargument. Und das muss doch im Nachgang auch so unfassbar viel kosten. Die Gerichtsverfahren, diese Leute zu fangen. Die Angst, der Schaden, der in der Gesellschaft entsteht, mal noch außen vor gelassen.
Tatsächlich, es hat auch mal ein Betriebswirt das errechnet.
Ja, das hätten wir jetzt von den BWLern erwartet, dass die mal einen Flipchart rausholen und mal auskalkulieren, ob sich das nicht lohnt, da in euch zu investieren.
Also wenn man das allein aus der Sichtweise mal untersucht, dann ist es tatsächlich so, ist der Maßregelvollzug letztendlich preiswerter.
Und weißt du, was ich noch gedacht habe? Noch viel preiswerter wäre wahrscheinlich, wenn du bei diesen Kindern, die du eben beschrieben hast, die von einer Einrichtung zur anderen und um die sich da nicht gekümmert wurde, die da kein Umfeld hatten, wenn da schon irgendjemand gesagt hätte, fuck, wir haben hier vor allem Menschen in unseren Einrichtungen, die aus ganz bestimmten Kreisen kommen, für die wir von Tag 1 an viel zu wenig machen.
Aber das wollte ich nochmal einwerfen und auch anschließen an das, was du gesagt hast. Darum geht's ja auch, wenn auch für die HörerInnen, die wir hier haben, dass man argumentativ da munitioniert ist. Und das waren ja sehr gute Argumente, die du gerade gebracht hast. Und darum geht es auch bei dieser Aufklärung, die ja jetzt hier durch auch betrieben wird.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist ja auch unser Motto, möglichst viel Aufklärung zu bringen. Und unser nächstes Forensikforum versucht eben auch die forensische Psychiatrie von allen Seiten zu beleuchten. Also wir haben einen Strafverteidiger, der recht renommiert ist, der damals beim Horrorhaus in Höxter eben auch Verteidiger war. Der wird seine Sichtweise mal dem Publikum darstellen. Dann haben wir einen Oberstaatsanwalt, der für Kapitalstrafsachen eben zuständig ist. Der wird seinen Blickwinkel zeigen. Dann kommt ein Forscher aus der forensischen Psychiatrie und letztendlich kommt unsere Polizeipräsidentin, die dann auch ihre Sicht mal darstellen wird. Und ich bin ja ein großer Fan von der interdisziplinären Zusammenarbeit und mache das ja schon lange mit Richtern und auch Jurastudierenden. Und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, dass man da zueinander kommt. Denn ein Punkt, den darf man ja nie vergessen, Juristen sprechen ihr Juristen Chinesisch und wir Psychiater unser Therapeuten Chinesisch und oder Japanisch. Also und dann versteht man sich nicht. Ne? Das ist eine große Gefahr.
Wie ist es ausgegangen mit diesem jungen Mann, wo ihr die hormonelle Therapie eingeleitet habt?
Er ist dann ganz anders in die Therapie gekommen. Er hat davon berichten können, was ihn auf gut Deutsch sexuell anmacht.
Was erzählt er dann offen so? Also
ja, er hat selber gesagt, bei mir hat sich eine Schublade geöffnet und da kann ich nun offen drüber reden. Er war tatsächlich bei den Visiten auch ganz anders. Er hat einem die Hand gegeben. Er wurde sogar auf der Station Patientensprecher vor einer, der fast mutistisch sozusagen in der Ecke saß und allenfalls geguckt hat, ob er irgendeinen Sexualpartner für sich gewinnen kann. Aber über das andere hat er nie sprechen können. Er ist dann auch weitergehend gelockert worden, wohnt dann in einem Wohnheim. Und in diesem Wohnheim ist er mittlerweile, arbeitet in einer Werkstatt, hat aber zwischendurch eine kleine Krise gehabt, wo wir gesehen haben, dass wir das Medikament nochmal haben ändern müssen und ist jetzt, und das ist auch ein Teil unserer Behandlung, wenn er dann draußen ist, ist er nicht aus den Augen, aus dem Sinn, sondern dann sind wir weiter da dran und gucken, wie er sich wieder eingliedert. Und es gab eben diese kritische Situation, diese Entwicklung. Wir kennen den Patienten gut und haben ihn dann wieder zurückgeholt. Dann war er einen Monat bei uns, da haben wir das aufgearbeitet und jetzt ist er wieder in dem Wohnheim.
Wenn der jetzt einem Kind was antut, bricht dann für dich eine Welt zusammen oder musst du dann sagen mit der professionellen Brille, das ist halt statistisch nicht auszuschließen?
Also dass ich das nur, ich sag mal wie ein nüchterner Wissenschaftler sehen kann und sagen, naja, die Statistik zeigt 12% oder sowas, er gehört dazu. Das ist sicherlich ein Teil, aber natürlich ist das etwas, was man als Leiter einer solchen Einrichtung überhaupt nicht gut haben kann, dass man da sehr mitgeht, auch mitleidet und guckt, dass man diesen Fall individuell ganz genau aufarbeitet, um zu gucken, haben wir was übersehen? Man sagt ja auch, es gibt so zwei Prognosefehler, also Prognosefehler und Prognoseirrtum. Ein Prognosefehler ist, dass man vielleicht etwas übersehen hat oder nicht für so wichtig erachtet hat. Das wäre ein Prognosefehler.
Das könnte sowas sein wie, der hat doch noch einen weiteren Aspekt in seiner, seinem psychischen Bild, was noch einen weiteren Störungspunkt ausmacht. Der hat auch noch irgendwelche, weiß ich nicht, neurotischen Aussetzer oder sowas. Ja,
genau.
Das habt ihr nicht gesehen.
Das haben wir nicht gesehen oder vielleicht auch falsch eingestuft.
Oder falsch verstanden, ja.
Und Prognoseirrtum ist, wenn man sagen würde, wir haben jetzt ein Prognoseinstrument, da können wir mit 90 oder 95%iger Wahrscheinlichkeit etwas treffsicher vorhersagen. Das wäre ja schon super, ne? Also 95%ige Trefferquote, das gibt es kaum. Das gibt es auch bei irgendwelchen Chemotherapien, bei Krebserkrankungen nicht, dass man mit 95%iger Treffersicherheit sowas vorhersagen kann. Dann hat man aber immer noch die 5%, wo man eben nichts erreicht, ne? Und das wäre der Prognoseirrtum. Das kann man eben nicht ausmerzen gänzlich.
Hat es das gegeben in deiner Zeit mal?
Ja, wir haben jetzt in den 13 Jahren tatsächlich zwei Patienten, die rückfällig geworden sind, wobei der eine, das war, ich sag mal, minderer Schweregrad, das war nichts Besonderes, dass man sagen würde, da gibt es nun also deutlich schwächer von der Art der Kriminalität, von der Straftatschwere.
Also
der
andere, so im Sinne von ein bisschen was geklaut oder
ja,
so.
Der andere hat ein Delikt gemacht, wo wir lange überlegt haben, ich habe es für mich dann doch als Prognoseirrtum abgestempelt, weil er hatte Straftaten gemacht, die waren ausschließlich gegenüber Kindern und Brandstiftung. Und er hat dann, als er schon eine Weile beurlaubt war, dann eine über 60-jährige Frau versucht zu vergewaltigen. Das war aus seiner Lebensgeschichte mittlerweile Ende 30 überhaupt nicht absehbar, dass da eine solche Straftat passiert ist. Wir haben es auch danach bislang nicht herausgefunden. Er hat auch bei der anschließenden Gerichtsverhandlung mehrere Versionen geliefert und gesagt, dass er eigentlich auch überlegt hatte, eine Bank zu überfallen. Also es ging hin und her. Also wir haben uns ehrlich gesagt keinen vernünftigen Reim drauf machen können, wieso er so im Opferbereich gewechselt hat.
Und da würdest du aber wieder antreten mit denselben Ansprüchen, wir können versuchen, mit jedem Mensch zu arbeiten, oder gibt man auch mal auf?
Nein, da gibt man nicht auf, sondern muss gucken, wo kann man den Hebel ansetzen, um möglicherweise noch besser und gezielter die Prognose treffsicher zu machen. Also wir haben den Fall sehr ausführlich besprochen mit allen, die daran beteiligt waren, auch mit dem Wohnheim, wo er untergebracht war, und das war meines Erachtens und auch von dem externen Gutachter, der das gesehen hat, nachher tatsächlich nicht vorhersehbar. Es gibt also Rückfälle, die auch nicht vorhersehbar sind oder auch nicht verhinderbar. Ich glaube, das gehört eben auch dazu.
So wie jemand, wo man eigentlich sagen würde, Mensch, dem geht's wieder richtig gut, der ist geheilt, der hat den Krebs hinter sich gelassen,
ja,
plötzlich doch stirbt.
Und es gibt auch umgekehrt Entwicklungen. Also ich habe neulich mal hier in einem Fotoladen in Münster einen ehemaligen Patienten getroffen, der mittlerweile wunderbar wieder eingegliedert ist und wir ihm das auch nicht zugetraut haben. Also ich weiß, die Therapeutin hat immer über ihn gesagt, also Gott, oh Gott, also ja, ob der das schafft, der versteht vieles gar nicht. Aber der hat einen wunderbaren Weg genommen. Der hat eine Partnerin gefunden, die etwa intellektuell in seinem Bereich ist. Der ist umgezogen zu ihr. Der ist in dieser Familie integriert. Der hat also vorher eine Reihe an Brandstiftungen gemacht. Und der ist mittlerweile 7 Jahre draußen. Und da ist also wirklich alles in eine positive Richtung gegangen, wo wir gesagt haben, also der wird sicher langfristig in einem Wohnheim wohnen müssen, und er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Also auch die umgekehrte Richtung gibt es.
Toll, tolle Geschichte. Ja, ja, wir könnten natürlich noch wirklich stundenlang zuhören, aber wir müssen leider zum Schluss kommen für heute. Mensch, Dieter, wenn man das so aus deinem Munde hört, dann man entspannt sich so. Das ist, glaube ich, das richtige Bild, was ich da verwenden kann. Und das ist wirklich schön, dass du das eben aus diesem Klinikalltag auch so erzählst. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Versprichst du uns, dass du nochmal kommst irgendwann?
Sehr gern.
Das würde uns freuen. Danke dir und weiter alles Gute für die Arbeit.
Dankeschön. Herzlichen Dank.
Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.